Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, heute Dr. Thilo Pfrang zu begrüßen. Er ist nicht nur Gründer und CEO von Behamix, sondern auch noch Dozent an der HSG, an der Hochschule St. Gallen. Thilo, danke, dass du die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Freut mich, dabei zu sein.
So, und jetzt ist natürlich die erste Frage, was macht Behamix ganz genau?
Also Behamix kombiniert Verhaltenswissenschaft mit KI, um die User Experience zu verbessern im Prinzip. Also wir sind eine Software-as-a-Service-Plattform, die das Kaufverhalten lenkt, wenn man so will. Also in jeder Online-Journey können wir im Prinzip eingreifen. Also wir haben eine intelligente Nudge-Engine. Also wir spielen Interventionen aus. Das kann alles Mögliche sein. Können wir später noch im Detail drüber sprechen. Ob das Messages sind oder visuelle Hinweise oder dass wir Dinge highlighten oder neu sortieren. Im Prinzip alles Mögliche, um das Kaufverhalten gezielt zu lenken, also auch Kunden zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Dadurch verbessern wir im Prinzip das Kundenerlebnis. Genau.
Okay, super. Jetzt die Customer Journey beginnt damit, dass ich irgendwo in Google was suche, beziehungsweise neuerdings in irgendeinem LLM was suche. Und die LLMs, habe ich gelernt, bringen sehr gut vorbereitete, vorqualifizierte Leads. Und jetzt lande ich erstmal auf der Website. Das heißt also, du hast von mir im schlimmsten Fall gar nichts, also nicht mal eine Cookie-ID, im besten Fall eine Cookie-ID. Und wie weit geht ihr jetzt? Das heißt also, geht ihr bis ins CRM rein? Also ich weiß am Ende ganz genau, wer das ist, bis in die Shop-Daten, weil das ist natürlich wäre eine ganz tolle Nummer, wenn ich dann auch noch bekannt bin, also mein persönliches Verhalten. Wie weit geht ihr?
Das kann schon sehr weit gehen. Also ja, es ist auch durchaus so, dass wir wissen, wo der Visitor herkommt, der Besucher der Webseite. Also kommt der tatsächlich jetzt zum Beispiel über ChatGPT rein oder kommt er über eine Newsletter-Kampagne, hat er auf die E-Mail, in der E-Mail draufgeklickt und ist dann in den Shop gekommen. Das tracken wir durchaus. Das ist auch eine relevante Variable. Und dann geht die wichtigsten Daten oder es geht dann natürlich los, sobald der Kunde oder der Besucher den Shop dann betritt sozusagen online. Und dann tracken wir im Prinzip das gesamte Verhalten, also den ganzen Clickstream, auch welche Seiten, wie lange besucht werden, was sich da angeschaut wird, was geklickt wird natürlich, in welcher Sequenz. Ne, damit habe ich schon, sag ich mal, hunderte von Parameter, die wir da einbeziehen.
Überhaupt keine Frage. Das ist super spannend. Ich fange aber trotzdem noch mal am Anfang an. Ich war gestern auf dem B2B-Tag der Industriekommunikation und da geht es auch um solche Dinge. Habt ihr irgendwie, ist das anwendbar auf B2B oder habt ihr euch fokussiert auf Handel und auf am Ende Verkaufen von Produkten?
Mhm. Ja, durchaus. Wir haben durchaus Kunden auch im B2B-Bereich, also wo wirklich Unternehmen, sag ich mal, Entscheidungen treffen, was aber auch Handel sein kann. Ne? Also jetzt mal angenommen, wir haben einen Großhändler, der irgendwie für Elektronik-Fachgeschäfte oder für Elektriker Produkte verkauft oder auch wo irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Unternehmen für Baustellen Großgeräte bestellen. Ne, da finden ja auch Kaufentscheidungen, bestimmtes Verhalten natürlich statt. Und wo wir auch Kunden, also wo in dem Bereich sind wir auch tätig, ist jetzt nicht der größte Bereich bei uns. Wir sind durchaus stärker im B2C-Bereich tätig, also klassisch auch Handel. Ja, wenn ich jetzt online meine Gesichtscreme bestelle zum Beispiel oder irgendwie meine Kaffeekapseln oder eine Kaffeemaschine. Ne, oder wir sind auch im Automobilbereich. Also wenn ich online mein Auto zusammenstelle oder vielleicht sogar eine Probefahrt buche, ich möchte nur kurz, also es kann wirklich, ist wirklich sehr breit gefächert. Wir arbeiten auch mit Banken, Versicherungen zusammen, wenn ich online ein Konto eröffnen möchte, wenn ich eine Versicherung online abschließe. Das sind natürlich alles unterschiedlichste Verhaltensmuster, Entscheidungskontexte, die wir natürlich entsprechend auch anders adressieren mit anderen Interventionen, mit anderen psychologischen Mechanismen. Aber B2B kann durchaus ein Teil davon sein, ja.
Der Hintergrund meiner Frage ist, im B2B hast du die IP-Adresse und über die IP-Adresse weißt du schon mal, aus welchem Unternehmen diese Person kommt. Und das kann Gold wert sein bei der personalisierten Ansprache. Aber zurück zu der Frage, woher kommt der Besucher, was du gerade gesagt hast. Mein Kenntnisstand ist, dass früher die Welt eine glückliche war. Ich wusste über die Referrer-Variable ganz genau, woher jemand kam. Woher weißt du das so genau, wenn viele Nutzer und viele Systeme das versuchen zu verschleiern?
Ja, durchaus. Also wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich die wichtigsten Daten für uns sind eigentlich die Session-basierten Daten, also wie sich der Kunde im Rahmen der Session bewegt, also die Verhaltensdaten. Ne, wir müssen nicht wissen, also klar, es ist spannend, wie gesagt, wir haben das auch zum Teil, ne, wenn der Kunde auch jetzt eingeloggt ist zum Beispiel, ne, dann haben wir
das ist klar.
Aber das brauchen wir nicht. Ne, wir brauchen
Thilo, weiß ich. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also ich komme auf die Webseite und du hast es wörtlich genannt, entweder über ChatGPT, über Google oder über Newsletter. Und wenn ich jetzt von Google und Newsletter, also Newsletter kann ich tracken, das ist klar, da habe ich URLs und so weiter. Aber wenn ich über ChatGPT oder über Google komme, dann in wie viel Prozent der Fälle weißt du, woher ich komme? Oder gerade bei den Apple-Usern, wie sicher bist du dir, dass du diese sehr wertvolle Information hast?
Mhm. Wie gesagt, das kann ich gar nicht so absolut beantworten. Das hängt auch total vom Kunden ab oder vom Shop ab. Aber nochmal, für uns sind die wichtigsten Daten dann innerhalb der Session, ich muss gar nicht unbedingt wissen, woher der jetzt kommt. Das ist nicht, sag ich mal, nicht entscheidend am Ende. Entscheidend ist wirklich das Verhalten innerhalb der Session. Ne, also wir erkennen, da kommt jemand rein, dann vergeben wir auch eine ID, eine Device-ID, wo wir in der Regel dann schon den Browser, also in der Mehrzahl der Fälle auch den Browser und das Endgerät erkennen, was auch zum Beispiel sehr wichtig ist. Und dann ist aber entscheidend, wie sich der Kunde dann verhält im Rahmen dieser Session. Was er klickt, was er anschaut, das ist für uns im Grunde das Wichtigste. Und alles, was dann dazu kommt, ja, ist nice to have, aber ist auch kein Muss. Ne? Auch beim Thema Datenschutz, wir sind durchaus datensparsam. Ne? Und wir zum Beispiel IPs, die wir übermittelt bekommen, wo wir gar nichts dafür können, weil das einfach so funktioniert, die nutzen wir gar nicht in den Großteil der Fällen. Es gibt auch Cases, wo wir sie nutzen. Aber im Großteil der Fällen nutzen wir das erst gar nicht. Ne? Also auch beim Thema DSGVO sind wir einfach sehr, ist das ja für uns kein großes Thema. Wir sind da quasi sehr charmant unterwegs, sage ich mal, weil wir da auch datensparsam sind. Und die wichtigsten Daten, die wir brauchen, die Verhaltensdaten, die kriegen wir innerhalb der Session.
Das heißt, ihr schreibt in die Datenschutz, also eure Kunden schreiben in die Datenschutzerklärung relativ deutlich rein, was sie da machen. Das ist ja immer ganz interessant, das auch zu lesen. Und ihr versucht, die Kundenwünsche zu erfüllen. Das heißt, das eine Unternehmen, da ist der Datenschutzbeauftragte sehr, sehr streng. Da müsst ihr eben sagen, okay, das schalten wir aus. Und im Handel sind die manchmal etwas lockerer, weil es wirklich um Umsatz geht. Und da seid ihr aber flexibel darin zu sagen, entweder alle Daten zu nutzen, die ich habe, auch wenn ich mich in Graubereiche reinbegebe, oder die ganz strikte Version, dass ich also bewusst, das kann ja auch Branding-Gründe haben, bewusst mich limitiere in den Daten, die ich nutze.
Ja, richtig. Genau so ist es. In der Regel sind wir ein Auftragsverarbeiter, wie es ja genannt wird. Und da haben wir auch Standardverträge dafür. Und in der Regel geht es wirklich in die Richtung, wo es wirklich sehr entspannt ist, weil wir eben uns in der Regel auf die Verhaltensdaten fokussieren und dann keine Probleme haben mit irgendwie Profiling oder sensitiven, personenbezogenen Daten.
Du sagst gerade was ganz Interessantes. Das heißt, ihr könnt Dinge machen, die ich gar nicht machen kann. Das heißt also, ich bin das Unternehmen. Ihr seid eine anonyme Stelle dazwischen als Auftragsdatenverarbeiter. Das heißt, ihr könnt diese Daten verarbeiten, aber ihr dürft sie nicht an mich weitergeben, über jede Person, also jeden Besuch, jede Information, die ihr habt, über jeden Besucher, die dürft ihr nicht an uns weitergeben. Und wenn ich mich darauf verlassen kann, als Kunde, dann ist ja der Datenschutz gewahrt.
Richtig, ja. Ich bin jetzt auch kein Jurist. Dafür haben wir eben auch ja die entsprechenden Verträge natürlich. Es ist, was wichtig ist auf jeden Fall, die Daten sind am Ende, ist der Besitz unserer Kunden. Also wenn wir mit einem Online-Shop zusammenarbeiten, dann sind es die Daten von diesem Online-Shop, die gehören dem und die verarbeiten wir. Ne? Und deswegen sind wir Auftragsverarbeiter. Aber es ist durchaus so, in unseren Kundenbeziehungen ist es durchaus so, dass wir mehr wissen über deren Kunden, als die das tun. Und deswegen arbeiten sie mit uns auch zusammen. Ne? Und da haben wir auch darüber hinaus, über das Nudging hinaus, auch viele sehr, sehr enge Kundenbeziehungen, wo es dann auch in Richtung Analytics, auch Consulting geht, wo wir wirklich denen helfen, wirklich das Verhalten auch zu erklären und herauszufinden, warum jetzt welche psychologischen Mechanismen bei welchen Kunden überhaupt wirken.
Arbeitet ihr mit sogenannten Clustern oder Segmenten? Das heißt also, ihr versucht, was ja jeder Mensch auch macht, die Menschen, die da kommen, möglichst schnell in irgendeine Schublade zu stecken?
Das ist sehr vereinfacht dargestellt. Ich bin auch kein Freund von dieser Persona-Thematik. Das finde ich ziemlich outdated oder ja, das ist auch nicht, wie soll ich sagen, ja, nicht gut genug, weil es nicht präzise genug ist. Und also ich kann ja jetzt in dem Interview Persona X sein und nachher bin ich vielleicht Persona Y. Und ne, es ändert sich ja laufend, auch innerhalb also einer Session, ne, wie ich mich in diesem Shop verhalte, bin ich vielleicht jetzt Persona X und dann schaue ich mir ein paar andere Produkte an, dann bin ich Persona Y und habe ganz andere Verhaltensmuster. Und das ist ja aber genau da, wo die KI Mittel zum Zweck wird, was wir dann nicht mehr händisch auswerten können, sondern wo eben die KI dann diese Verhaltensmuster erkennt und wie bei uns eben in einem selbstlernenden System dann darauf reagieren kann. Deswegen würde ich sagen, geht das eben viel tiefer als jetzt eine reine Segmentbildung. Ich habe nichts gegen eine Segmentbildung. Wir haben auch viele Algorithmen im Einsatz, die durchaus Segmentierungen machen. Natürlich ist das so. Aber am Ende ist es im Prinzip wirklich personalisiert. Ne?
Das ist ein sehr, sehr individuelles Verhalten und jede Person ist ganz unterschiedlich und das könnt ihr abbilden. So, jetzt versuch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einem konkreten Beispiel zu beschreiben, wie ihr eine solche Journey, die jetzt anonym im Shop oder im Shop oder auf der Website beginnt, nicht anonym, sondern mit den wenigen Daten, die du hast, und wie du das jetzt systematisch anreicherst und am Ende dann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhst.
Mhm. Genau, also ja, wir fangen an, der Kunde kommt in den Shop und legt ein gewisses Verhalten an den Tag, der schaut sich bestimmte Produkte an, der schaut sich die Informationen dazu an, der zögert an manchen Stellen vielleicht, also hat eine bestimmte Sequenz auch an Seiten, die er überhaupt besucht. Dann sehen wir natürlich auch, welche Preise sind das. Schaut er sich vielleicht nur Produkte an, die jetzt gerade runtergesetzt sind? Also will der einen guten Deal machen oder lässt er sich gerade inspirieren? Ne? Oder hat er ein genaues Ziel? Also ist der relativ.
Lass uns mal das Beispiel Kaffeevollautomat nehmen, also eine Kaffeemaschine. Ja? Und da suche ich und lande jetzt eben bei einem Anbieter in dessen Universum, nämlich bei dir, bei BHMX sozusagen.
Genau, also zum Beispiel, ne, dann informiert sich dieser User über diese Kaffeemaschine, gibt es bestimmte technische Informationen und dann gibt es vielleicht auch Informationen, die er nicht direkt findet, wo er dann zögert zum Beispiel. Ja, da könnte jetzt ein Beispiel sein, dass wir mit Informational Nudging, sage ich mal, die richtigen Informationen, die wo wir erkennen, dass die dem Kunde oft vielleicht verborgen bleiben oder dass das so die entscheidende Kaufkriterien sind, dass wir das vielleicht nochmal deutlicher ausspielen. Also ich gebe ein Beispiel. Wir haben einen Kunde, das ist eine sehr große oder eine sehr bekannte Kaffeemarke, die auch im D2C-Bereich die ihre eigenen Kaffeetastes verkauft, die Kapseln verkauft und auch Kaffeemaschinen verkauft, wo es zum Beispiel auch, da gibt es zum Beispiel auch B2B-Kunden oder es gibt natürlich die B2C, klassisch für meinen Haushalt kaufe ich mir eine Kaffeemaschine oder ich kaufe das für mein Büro, für meine Firma. Ja, und dann möchte ich vielleicht wissen, okay, ist diese Kaffeemaschine geeignet für mein Team? Wenn ich ein Team mit 20 Leuten habe, reicht da die Kaffeemaschine aus? Ne? Dass wir zum Beispiel dann eine Botschaft ausspielen, hey, die Kaffeemaschine ist ideal für Teams von 10 bis 20 Leuten zum Beispiel.
In dem Moment, wo ihr wisst, dass mein Verhalten darauf hindeutet, ich könnte dieses Interesse haben.
Genau, richtig, ne? Oder dann umgekehrt, wenn ich aber gar nicht für mein Business bestelle, sondern einfach ein klassischer Endkunde bin, dass ich vielleicht bestimmte andere Informationen nicht sehe, ne? Dass ich die Kaffeemaschine, ich weiß nicht, auch für Cappuccino, ich bin nicht gar kein Kaffeetrinker, ich trinke Tee, aber ich weiß nicht, ne? Ist das gut für ich weiß nicht, ist das eine Siebträgermaschine, die für bestimmte Kaffeesorten dann für Barista schieß mich tot, interessant wäre, ne, dann kann man das natürlich highlighten, zum Beispiel. Oder ich gebe ein anderes Beispiel, ne, wenn man dann auch über die psychologischen Mechanismen nachdenkt, ist das vielleicht ein Kunde, der eine bestimmte Affinität für soziale Normen zum Beispiel hat. Also der sich, das möchten wir ja oft nicht zugeben, dass wir uns so verhalten, wie sich andere verhalten. Ne? Aber das reale Verhalten sieht oft anders aus. Ne? Was würde jetzt zum Beispiel passieren, wenn ich dem Kunde anzeige, dass diese Maschine beliebt ist oder dass ich ihm die Likes von dieser Maschine anzeige, dass diese Maschine vielleicht schon in vielen Wunschlisten drin ist? Oder ich zeige ihm an, dass diese Maschine schon sehr viele gute Kundenbewertungen gerade erst erhalten hat. Jetzt habe ich schon drei Varianten gegeben und dieses System, unser System kann dann natürlich auch daraus lernen, okay, welche Variante, welcher Nudge resoniert jetzt mit dem Kunde in welcher Situation? Also ist für dich vielleicht eher die Kundenbewertung interessant, dass ich die prominenter ausspiele und für mich vielleicht die Likes oder so, ne, daraus. Also das erkennt das System entsprechend auch und dadurch können wir dann natürlich das Kaufverhalten lenken und zum Beispiel eben die Kaufwahrscheinlichkeit dann erhöhen.
Jetzt mal eine ganz andere Frage. Du beschäftigst dich mit Marktforschung oder hast dich stark mit Marktforschung beschäftigt, mit Menschen, mit Entscheidungen und so weiter. Dann bist du an die Hochschule St. Gallen gekommen und hast dort erstmal geforscht. Wann kam die Idee zu einem eigenen Unternehmen oder wie ist die entstanden? Und wie ging's dann? Oder noch extremer gefragt, was bist du heute? Bist du heute Geschäftsmann oder bist du Forscher?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also es hat tatsächlich mit meiner Doktorarbeit angefangen an der Uni St. Gallen, wo ich auch schon Experimente gemacht habe zum Nudging im Bereich Retouren. Also da haben wir uns angeschaut, wie wir bewussteres Kaufverhalten hervorrufen können, um dann die Retourenquote zu senken. Und das habe ich zusammen mit Unternehmen gemacht. Also habe dort Studien gemacht, zum Beispiel bei der Otto Group. Und das hat ganz gut funktioniert. Also es war auch spannend. Ne? Wir hatten also spannende Forschungsprojekte. Auch nach wie vor sind wir in Forschungsprojekte integriert. Deswegen ja, zum Teil bin ich auch noch Forscher. Aber mittlerweile ist der große Teil unternehmerisch geprägt. Und wie kam das dann? Das kam dadurch, dass dann eben mit der Otto Group ein sehr spannender Austausch zustande kam. Also erstmal hatten wir coole Resultate, sehr spannende Erkenntnisse im Rahmen der Doktorarbeit, wo dann auch Otto auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, kannst du das weiter für uns umsetzen? Kannst du einfach als Berater für uns tätig sein? Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann auch 2 Monate in Hamburg verbracht, habe wirklich bei Otto als Berater gearbeitet und habe denen quasi geholfen, Verhaltenswissenschaft umzusetzen. Und dann kam eben die Frage auf, weil wir dann weiter viele Sachen getestet haben. Und dann kam bei mir so die Frage auf, hey, das ist ja alles schön und gut, aber diese Projekte lassen sich nicht so gut skalieren. Eigentlich bräuchten wir doch ein System, eine Software, die das Ganze macht. Also gerade beim Thema Nudging eben, das entsprechende auch immer dann auszuspielen. Und wir haben 2019 gegründet, da gab es auch schon KI, ne, da gab es auch schon spannende Modelle. Das ist nicht erst seit ChatGPT entstanden. Und es war damals eben dann schon der Gedanke, okay, dann lass uns doch ein System bauen, was eben das Kaufverhalten permanent analysiert und auch selbst lernt, aus diesem Verhalten lernt. Ne, das, so ist eigentlich die Idee. Die Idee ist quasi aus diesen Projekten entstanden, um das Ganze mit dem Zweck eigentlich das Ganze skalierbar zu machen. Und so, und das war die Idee hinter Behemix. Und damals gab es noch kein Vibe-Coding. Deswegen.
Das war meine Frage. Heute wäre das alles einfacher, aber damals, das verstehe ich. Also die Praxis bei Otto und der Need dafür, wir brauchen da verdammt nochmal irgendwas. Und andererseits der Forscherhintergrund, wie kommt es jetzt zu einem Unternehmen?
Ja, richtig, genau. Ne? Dann war halt die Frage, okay, wie bauen wir dieses System? Und dann habe ich das auch über ein paar Umwege auch mal versucht mit Firmen zusammen so ein System zu bauen, das hat überhaupt nicht funktioniert und bin dann sehr schnell, relativ schnell ist mir dann klar geworden, hey, komm, ich schnapp mir einfach einen Mitgründer. Ich brauche eine komplementäre Person, also die auch andere Stärken mitbringt. Und habe dann auch den Wallon, meinen Mitgründer, kennengelernt, der eben auch vorher bei Google unter anderem tätig war und eigentlich genau auch was bauen wollte. Ja, und wir haben uns dann zusammengesetzt, auch an der HSG getroffen mal. Das war echt, echt cool. Ich glaube, da kann mich noch gut dran erinnern. Und haben das einfach mal aufskizziert und haben dann, und ich habe dann auch gemerkt, er war so einer der ersten, der überhaupt mal richtig verstanden hat, was ich eigentlich möchte, wie dieses System eigentlich sein soll. Und dann sind wir zur Erkenntnis gekommen, ja, das lässt sich auch realisieren. Ne? Ein Knackpunkt war damals auch, das war mir auch sehr wichtig, dass wir ein System bauen, was super einfach zu integrieren ist. Also, dass wir eben nicht endlose Integrationsprojekte haben, sondern dass wir das in 0,nix integrieren können, dass wir so schnell wie möglich live gehen können, eben um auch skalieren zu können damit. Und das haben wir realisiert, dass das möglich ist. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, komm, ich hatte nichts zu verlieren. Ne? Ich wollte einfach, das war echt klar, wir brauchen dieses System, lass es einfach ausprobieren, was haben wir schon zu verlieren. Es war nicht so ein zentraler Gedanke, der mich immer verfolgt hat, war so, dass ich immer gedacht habe, hey, was wäre, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du dich in ein paar Jahren, willst du immer wieder dran denken, warum hast du es nicht probiert? Warum hast du es nicht einfach mal gebaut? Und das war, dieser Gedanke hat mich damals geleitet und so kam das, dass wir gesagt haben, lass uns das Ding bauen. Und so kam das.
Goldrichtige Entscheidung. Ich bewundere dich dafür, weil Forschen ist eine tolle Sache, aber das Anwenden ist die andere Sache. Und Wallon war derjenige, der dann auch programmieren konnte, also der die Umsetzung auch einigermaßen überblickt. Ja, es reicht ja nicht, dass du irgendjemanden hast, der irgendwie was macht, aber du hast keine Ahnung, was macht der eigentlich genau.
Ja, richtig, genau. Also es war auch so, dass ich schon ein recht konkretes Konzept hatte, also wie das Ganze auszusehen hat, diese ganze Software. Und aber genau, der Wallon hat das umgesetzt und hatte genau auch mit mir zusammen, wir hatten am Anfang, ich weiß das noch, 24/7, eigentlich, er war in München, an der TU München auch und hat eben, wie gesagt, für Google gearbeitet. Ich war in St. Gallen, das heißt, wir haben von Anfang an auch remote angefangen, auch schon vor Covid, und haben da im Prinzip 24/7 eigentlich Zoom-Calls gehabt und haben uns eben ab und zu besucht und haben da eigentlich Tag und Nacht zusammen daran gearbeitet. Und durchaus hat er das natürlich überblickt, die ganze Architektur, wie wir das dann aufgebaut haben. Er ist Computer Scientist und hat da eben auch einen starken AI-Background, eben auch über Google, wie gesagt. Und hat, genau, so waren wir eben richtig komplementär und konnten das dann so bauen. Genau.
Und jetzt bist du der Forscher. Wallon ist der IT-Spezialist. Eigentlich braucht ihr jetzt noch eine Nummer 3. Und das ist der Unternehmer, der sagt, Mensch, da machen wir jetzt ein großes Unternehmen draus. Wie viele Leute seid ihr momentan?
Ja, wenn du das sagst, also mittlerweile sind wir so knapp 30 Leute, auch in unterschiedlichen Ländern. Wir haben mittlerweile auch 2 Mitarbeiterinnen in Australien zum Beispiel. Der Wallon ist mittlerweile in New York. Wir haben da ein kleines Office. Also wir sind auch sehr, sehr verteilt, sind auch international tätig mittlerweile. Von dem her ist das Unternehmerische, glaube ich, auch bei mir schon dann gekommen. Aber klar, das kann, ich habe nichts gegen Unternehmer, weiter so Unternehmer bei uns im Unternehmen. Ich möchte auch das unternehmerische Denken fördern bei uns in der Company. Ein Beispiel ist, dass wir uns auch permanent mit neuen Projekten beschäftigen. Also wir wollen wirklich, sag ich mal, wie eine Art Maschine bauen, die permanent auch neue Sachen, neue Nischen, neue Marktpotenziale testet, um dann vielleicht auch neue Produkte zu bauen. Also ich glaube, wir sind mittlerweile durchaus unternehmerisch da tätig, gerade jetzt auch, was mit KI auch möglich ist, natürlich, das zu nutzen. Aber klar, ich habe nie was dagegen, da mit weitere Unternehmer bei uns im Unternehmen zu haben. Ja.
Also ich meine, 30 ist halt noch eine schöne, angenehme Zahl. Man kann auch sehr viel zusammen machen. Irgendwann wird es dann halt unübersichtlich. Und dann müsstest du wirklich sagen, ich muss jetzt Forscher sein, weil das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass jemand da ist, der inhaltlich das Wichtigste versteht. Und das ist eben nicht die IT, das ist nicht die KI, sondern es ist das Verständnis für menschliches Verhalten. Und du sagst gerade Nudging, das ist ja der Kern dieser Geschichte, dass ich also irgendwelche Schnipsel hinwerfe und die Leute reagieren da drauf. Ja.
Ja, durch, Durchaus. Also wir haben ja auch mittlerweile unsere eigenen Verhaltenswissenschaftler im Team, ne, die sich da wirklich auch für jeden Kunde dann auch ein Nudge-Set vorbereiten, was mittlerweile auch sehr stark automatisiert ist, aber dass wir wirklich da auch individuelle Lösungen haben. Und wie gesagt, das Wissenschaftliche ist ja auch die DNA unserer Firma. Deswegen haben wir auch da eine Differenzierung, dass wir wirklich nach wie vor wissenschaftlich auch positioniert sind. Aber es ist durchaus so, wie du sagst, wir der Wallon und ich, wir schauen mittlerweile sehr genau drauf, wo wir dann auch die Bottlenecks werden. Ne? Wir wollen ja skalieren und wir können uns natürlich nicht mehr um jedes Detail kümmern, sondern müssen da auch delegieren und bauen da jetzt auch die entsprechenden Teams auf. Du hast genau recht, momentan sind wir da sehr agil unterwegs. Wir haben noch nicht viele Mitarbeiter. Ich würde immer noch sagen, es ist immer noch recht am Anfang oder es geht gerade erst richtig los.
Ne? Aber das ist doch gut so. Das ist eine Riesenchance, weil noch hast du den Überblick, noch ist das kein totales Chaos. Und jetzt kommt eine ganz andere Frage. Ich habe jetzt nicht in ResearchGate nachgeschaut, aber publizierst du noch? Also bist du noch diese Erkenntnisse, die du da hast, nutzt du sie auch, um anonymisiert natürlich und abstrahiert diese wichtigen Erkenntnisse auch der wissenschaftlichen Welt zur Verfügung zu stellen?
Ja, durchaus. Also wir hatten eine letzte Publikation, ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her, in Psychology and Marketing, einen sehr spannenden Effekt gefunden. Und ich bin immer noch in Forschungsprojekte involviert, also gerade momentan mit der TU München auch mit der LMU. Und mit der Uni St. Gallen, also verschiedenste Forschungsprojekte, ja, bin ich nach wie vor involviert. Und ja, wir wollen spannende Effekte auch einfach der Wissenschaft oder der Allgemeinheit als sage ich mal, Wissenstransfer oder genau Weiterentwicklung auch zukommen lassen. Durchaus, das ist so. Wir haben gerade mehrere Paper im Review-Prozess, im Begutachtungsprozess und die Forscher unter uns, die wissen wahrscheinlich, dass es auch manchmal ein bisschen dauern kann. Also wir haben jetzt gerade auch ein Paper, was schon mehrere Runden gedreht hat. Aber es ist schon so, dass mir natürlich die Zeit fehlt. Also ich kann natürlich konzeptionell begleiten. Ich kenne auch die entsprechenden Daten, die entsprechenden Effekte bei uns, die vielleicht spannend wären, die ich dann eben auch mit den beteiligten Universitäten, Professoren, mit denen wir zusammenarbeiten, auch teile, wo wir immer wieder im Austausch sind natürlich, aber ich bin natürlich jetzt nicht der das Paper schreibt, der genau die Feinheiten macht, da habe ich natürlich nicht mehr die Zeit, aber wir sind nach wie vor in Forschungsprojekte involviert und dieser Austausch hilft uns natürlich auch für unsere Kunden dann immer wieder auch neue Lösungen zu entwickeln und da wirklich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse parat zu haben, ja, und umzusetzen.
Wir werden jetzt sehr viel Neugierde geweckt haben bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil da sind auch viele CMOs dabei, die bei interessanten Unternehmen sind und jetzt sagen, wow, das ist was für mich. Gerade mit dieser Kombination Verhaltenswissenschaftler in jedem Team finde ich sehr, sehr spannend, die dann auch gleichzeitig an der Uni arbeiten.
Mhm. Richtig, ja. Also nicht alle. Es sind durchaus die voll für uns arbeiten, die aber einfach einen wissenschaftlichen Background haben, die aber 100% für uns tätig sind, aber sich einfach mit der Verhaltenswissenschaft tagtäglich auseinandersetzen und das dann die Schnittstelle dann aber auch zum Kunden sind und sich auch die Problemstellungen des Kunden auch anhören, auch anschauen und dann halt entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um das dann ihnen wirklich zum Beispiel in Nudge-Lösungen zu gießen, die wir dann eben über das System skalierbar machen.
Und jetzt die Frage, habt ihr Potenzial für neue Kunden, wenn sie, also vorausgesetzt, dass sie auch interessant sind, ja?
Ja, klar. Also ich kann jetzt natürlich nicht Nein sagen.
Okay.
Potenzial und ich habe es ja vorhin angedeutet, dass das Schöne bei uns ist, dass wir nicht auf eine spezielle Branche fokussiert sind. Ja, wir arbeiten in allen Branchen, wo irgendwie online oder digital Entscheidungen stattfinden. Ja, wie gesagt, wir sind im Consumer-Bereich, wir sind im B2B-Bereich, wir haben Automobil, wir haben Beauty-Care-Retailer, wir haben Fashion-Retailer, Brands. Wir sind in allen möglichen Bereichen unterwegs. Und von dem her gibt es, glaube ich, ein großes Potenzial. Also das vielleicht das, um das noch hinzuzufügen, das ist ja auch das Spannende bei uns, dass wir mittlerweile einen riesen Wissensschatz und auch Datenschatz aufgebaut haben aus so vielen unterschiedlichen Branchen, wo eben, wie gesagt, auch völlig unterschiedliche Verhaltensmuster vorherrschend. Ne? Wenn ich jetzt meine Kaffeekapseln irgendwie bestelle oder eine Kaffeemaschine, wo wir vorhin waren, ist das eben was anderes, wie wenn ich mir ein Auto zusammenstelle oder eine Versicherung online abschließe oder ein Konto eröffne oder eine richtige Investmententscheidung, Investmentprodukt finden möchte. Und das, na, da haben wir aber Erkenntnisse, wir haben Kunden in allen Bereichen und können eben daraus auch schöpfen. Von dem her, glaube ich, ja, gibt es auf jeden Fall Potenzial natürlich. Ja.
Und in Bezug auf Nudging, und das wäre dann auch die Abschlussfrage, gibt es einen wesentlichen Unterschied in meinem Verhalten, ob ich jetzt zielgerichtet beruflich unterwegs bin und irgendwas für meine berufliche, fachliche Tätigkeit suche oder mache, oder ob ich als Privatmensch unterwegs bin, eventuell auch budgetlimitiert, du hast das Thema Schnäppchenjäger genannt, unterwegs bin. Gibt es da einen wesentlichen Unterschied im Verhalten oder sind alle Menschen gleich?
Nee, durchaus. Das ist ja, darum gibt es uns ja im Prinzip auch. Ne? Also durchaus. Was ich noch hinzufügen möchte, ganz kurz, dass es auch klar wird, ne? Klar, das Nudging haben wir im System. Was noch wichtig ist, ist, dass wir diese ganzen Verhaltenssignale und Verhaltensmuster auch verfügbar machen. Also unsere Kunden können das auch nutzen, um dann eigene CRM, ihr CRM damit anzureichern oder auch ihr Paid Marketing. Also wir haben Schnittstellen zu Meta oder zu Klaviyo oder Salesforce, was auch immer. Wir haben jegliche Schnittstellen, so dass sie unsere Daten für sich selbst auch nutzen können. Ne? Also Stichwort, wenn sie Ads ausspielen möchten, ne? Wenn sie ihre Audiences mit unseren Verhaltensmustern oder Predictions, Vorhersagen, auch anreichern möchten oder auch zum Beispiel, wir haben vorhin über Kaufwahrscheinlichkeit gesprochen, dass sie das auch nutzen können, um dann zum Beispiel Hot Leads oder wirklich Kunden mit einer hohen Kaufwahrscheinlichkeit überhaupt identifizieren zu können, um dann auch die richtigen anzusprechen. Ne? Und das machen wir entsprechend verfügbar. Und das mündet dann auch in die Frage, die du gestellt hast. Das ist durchaus unterschiedlich, ne? Wenn wir jetzt von der Kaufwahrscheinlichkeit ausgehen. Ne? Wenn ich jetzt einen B2B-Kunden, der irgendwie was für die Firma bestellt, dann siehst du auch, kannst du das analysieren anhand der Verhaltensmuster, dass der womöglich der Budgetrahmen wird relativ, kann ersichtlich werden, ne, weil er sich dann spezielle Produkte direkt anschaut. Der hat direkt wahrscheinlich auch einen Suchbegriff parat, weil er sehr genau weiß, hey, ich brauche das Produkt für die Firma. Ne, das ist ein ganz anderes Verhalten, das ist viel zielgenauer. Ne, und dann, wenn er ein Produkt aber dann gefunden hat, dass er dann durchaus mehr Research macht, sich die Informationen genauer durchliest, um dann eben eine fundierte Entscheidung zu treffen im Sinne des Unternehmens, ne, dass er natürlich dann auch preislich entsprechend, weiß ich, wenn das vielleicht auch so eine Art Buying Center oder so ist, ne, dass dann natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle spielt und dann entsprechende Verhaltensmuster damit einhergehen. Und umgekehrt, ich vielleicht bei einem Kunden, der einfach so privat unterwegs ist, der sich vielleicht auch sehr impulsiv verhält, ne, der sehr stark vielleicht jetzt gerade momentan auch haben wir viele Kunden, wo dann sehr stark auf Deals geachtet wird, wo Kunden auch sehr impulsiv kaufen, ne, was auch sehr sprunghaft unterwegs sind, ne, die dann sich auch inspirieren lassen. Also das sind durchaus unterschiedliche Verhaltensmuster, die sich auch sehr gut natürlich analysieren lassen. Also wo unser System natürlich das recht auch sehr, sag ich mal, akkurat, sehr präzise auch vorhersagen kann. Und da gibt es durchaus Unterschiede.
Thilo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses für mich persönlich äußerst interessante Gespräch.
Prima, ich bedanke mich.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.